Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu meiner Lieblingsvorlesung. Ich darf beginnen, wie üblich, mit einer kurzen Wiederholung. Und dazu würde ich Sie um Ruhe bitten. Dankeschön. Wir stecken in Kapitel 1.4 quantenmechanische Postulate. Und wenn Sie sich an diesen Postulaten entlanghangeln, dann können Sie die verwenden wie eine Rechenanleitung und kommen dann so zu hoffentlich richtigen Vorhersagen für experimentelle Beobachtungen. Diese Postulate sagen zunächst mal in Postulat 1, dass ein quantenmechanisches System vollständig beschrieben werden kann, wenn Sie seine Wellenfunktion Psi kennen. Diese Wellenfunktion Psi hat eine sehr direkte physikalische Interpretationsmöglichkeit, die ist nämlich die, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens, was durch diese Wellenfunktion beschrieben wird, das könnte zum Beispiel ein Elektron in einem Molekül sein oder ein Gasteilchen in einer Gasflasche oder an was auch immer Sie denken, dass dieses Teilchen eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat, diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit P, zu einem bestimmten Zeitpunkt T0 an einem bestimmten Ort X0 mit einem gewissen Unschärfe in einem Intervall sich aufzuhalten, die ist gegeben als Betragsquadrat der Wellenfunktion. Das heißt, wenn Sie die Wellenfunktion haben, können Sie immer sofort im Kopf eine Quadrierung oder die Bildung des Betragsquadrats vornehmen und können dadurch Aussagen machen, wo Sie mit welcher Wahrscheinlichkeit das entsprechende Teilchen finden. Da Sie das Teilchen irgendwo finden müssen, muss die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 sein, über die den Raum integriert, für diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit und daraus folgt direkt, dass die Wellenfunktion dieser Normierungsbedingung entsprechen müssen. Wir versuchen immer mit Wellenfunktionen zu arbeiten, die diese Normierung erfüllen. Sie sollten sich aber, wenn Sie von irgendjemandem eine Wellenfunktion bekommen, immer zunächst mal vergewissern, ob diese Wellenfunktion normiert ist. Wenn sie nicht normiert ist, dann würde ich Ihnen empfehlen, das zu tun. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Postulat 2 war das Korrespondenzprinzip. Das Korrespondenzprinzip sagt, dass Sie zu jeder observablen, also zu jeder Größe, die Sie messen können, Impuls, Drehimpuls, Ort und so weiter, einen zugehörigen Operator haben und dass Sie mit diesem Operator Messungen simulieren können. Wie das genau funktioniert, kommt dann in Postulat 3. Wenn Sie eine Observable messen, dann können Sie gewisse Vorhersagen über das Ergebnis machen. Eine Vorhersage ist, dass Sie als Wert einer Observablen nur Eigenwerte zum zugehörigen Operator bekommen können. Und das ist der Punkt, warum wir von Quantenmechanik sprechen, weil die Größen quantisiert sind. Sie können nicht jeden beliebigen Wert zum Beispiel für die kinetische Energie eines Teilchens finden, sondern eben nur ganz bestimmte, diskrete, quantisierte Werte. Und welche? Das steht hier, nämlich diejenigen Eigenwerte an, die Sie zum Operator A, der nach dem Korrespondenzprinzip Ihrer Observablen entspricht, erhalten. Das sind in aller Regel unendlich viele, was natürlich für eine Vorhersage einer Messung noch nicht so schön ist. Sie können bessere Vorhersagen machen, wenn Sie die Wellenfunktion Psi kennen, die Ihr System beschreibt, dann können Sie den Erwartungswert ausrechnen. Der Erwartungswert ist der Wert, den Sie bekommen, wenn Sie die Messung sehr, sehr häufig an einer Vielzahl von identisch erstellten Systemen wiederholen. Mein Beispiel war, Sie bauen Ihr Experiment 3 Millionen Mal auf, führen es 3 Millionen Mal durch und bekommen dann eben im Mittel diesen Erwartungswert. Und dieser Erwartungswert kann ausgerechnet werden, so wie hier stehend. Hier nochmal in der Bra- und Ketch-Schreibweise, in der Kurzschreibvariante. Bitte beachten Sie, dass der Erwartungswert nichts mit dem tatsächlichen Ergebnis zu tun haben muss, sondern nur ein statistisches Mittel angibt. Mein Beispiel war, wenn Sie 100 Mal würfeln, werden Sie im Mittel 3,5 gewürfelt haben. Tatsächlich werden Sie aber mit keinem einzigen Wurf eine 3,5 bekommen haben. Sie können die Aussagen noch ein bisschen verfeinern, je nachdem, ob die Wellenfunktion Psi, mit der Sie arbeiten, eine Eigenfunktion zum Operator ist oder nicht. Deswegen gibt es eine Fallunterscheidung, Fall A, Fall B. Im Fall A ist Psi eine Eigenfunktion, im Fall B ist Psi keine Eigenfunktion. Natürlich, Sie hätten es nicht anders erwartet, ist der erste Fall der einfachere, wenn Psi eine Eigenfunktion ist, und zwar in der Art, ich habe das hier geschrieben, Psi soll Phi sein, wobei Phi eine Eigenfunktion zum Operator A mit Eigenwert A ist, dann ist der Erwartungswert gegeben als, wie immer, Psi Stern A Psi, und wir hatten ausgerechnet, dass dann als Erwartungswert genau dieser Eigenwert A rauskommt. Es ist sogar noch eine noch stärkere Aussage möglich, wenn Ihr System durch eine Wellenfunktion beschrieben werden kann, die eine Eigenfunktion ist, dann bekommen Sie auf jeden Fall als Ergebnis der Messung den zugehörigen Eigenwert raus. Das heißt, in dem Fall brauchen wir uns nicht über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten den Kopf zu zerbrechen, sondern dann wissen wir schon, was das Ergebnis unserer Messung sein wird. Allerdings ist der schwierigere Fall in B beschrieben, nämlich der Fall, dass Psi keine Eigenfunktion zu A ist. Jetzt können wir uns eine Eigenschaft zunutze machen, nämlich der, dass die Eigenfunktionen zum Operator ein vollständiges System bilden. Oder mit anderen Worten, Psi ist keine Eigenfunktion zu A, sondern irgendeine Funktion. Wir kennen aber die Eigenfunktion zu A. Das sind die Phi n's. Nämlich mit A Phi n gleich A n Phi n. Und einer der wichtigen Eigenschaften ist eben, ich kann jede beliebige Funktion, also auch meine gegebene Wellenfunktion Psi, als Linearkombination ausdrücken, als Linearkombination der Phi n mit den Gewichtungsfaktoren Bn. Und am Schluss der letzten Vorlesung am Freitag hatte ich noch ein bisschen rumgerechnet und das Ergebnis Ihnen aufgeschrieben, nämlich das Ergebnis, was hier steht. Wenn Psi normiert ist und die Phi n normiert sind, dann muss gelten, dass die Summe über die Betragsquadrate der Bm, also dieser Gewichtungskoeffizienten, dass diese Summe 1 ergibt. Das ist eigentlich nur so eine Nebenbemerkung. Was Sie eigentlich interessiert ist, was ist denn der Erwartungswert für A, wenn Psi gegeben ist als Linearkombination der Phi n, und das kommt in einer Minute oder in 5 Minuten auf der rechten Seite der Tafel, aber vorher werden Sie mit Ihren Fragen dran, denn das war das, was ich für wichtig hielt. Damit wäre ich am Ende dieser Kurzwiederholung. Was haben Sie? Das ist nicht so viel. Ich gehe davon aus, dass Ihnen nicht alles kristallklar ist. Stimmt das? Ja, aber Sie sind nicht in der Lage, irgendeine Frage zu formulieren. Okay. Wie laufen denn die Übungen? Sie hatten am Montag die erste Übung. Ich habe gehört, dass einige von Ihnen auch da waren. Sie hatten auch im Wesentlichen die Übungsblätter abgegeben. Das heißt, die haben Sie irgendwie bearbeitet. Kamen Sie im Tutorium mehr ins Gespräch?
Ja.
Ach, eine Frage, das ist sehr nett. Vielen Dank. Also die Frage war, auf dem Übungsblatt ist die Aufgabe, normieren Sie eine bestimmte Funktion und es wird nach irgendeinem Ansatz gesucht. Jetzt habe ich das Übungsblatt natürlich nicht so vor Augen, aber ich schätze mal, dass irgendeine Funktion Psi von x gegeben, dann ist da vielleicht ein n davor geschaltet und dann kommt irgendeine Funktion. Haben Sie ein Beispiel für mich? Also wir machen es gar nicht so kompliziert. PLX so vielleicht, ja? Okay. Jetzt ist die Frage, ist diese Funktion normiert? Und das wird natürlich davon abhängen, was dieses n ist. Die Bedingung für Normierung heißt, 1 ist gleich Integral von Psi Stern Psi dx. Jetzt setzen Sie Psi von x hier ein, ist gleich Integral. Jetzt müssen wir erstmal Psi Stern bilden. Psi Stern, das Komplexkonjugierte dieser Funktion, ist n Stern. Und dann der Sinus bleibt, wie er ist, der ist nicht komplex. Sinus Pi L x. Jetzt kommt Psi, das ist n Sinus Pi durch L x dx. Jetzt ziehen Sie das n Stern vor das Integral dann haben Sie hier sowas wie Betragsquadrat von n ist, und dann steht da irgendein Integral, Entschuldigung, kein ist gleich natürlich hier, steht hier irgendein Integral. Dieses Integral gibt einen Wert, den Sie ausrechnen müssen, und dann müssen Sie Ihr Betragsquadrat von n so wählen, dass das mal dem Wert des Integrals 1 ergibt. Worum ich mich jetzt ein bisschen gedrückt habe, sind die Integrationsgrenzen. Weil, das haben Sie so ein bisschen vor sich hingemurmelt, auf dem Übungsblatt offensichtlich steht, dass diese Funktion hier abschnittsweise definiert ist. Irgendwas von x für, also was weiß ich, ja. Und das müssen Sie jetzt hier in diesen Betrag, in diesen Integralgrenzen entsprechend berücksichtigen. Also was haben Sie jetzt gesagt, von x läuft von 0 bis l oder sowas zum Beispiel. Ja, so würde man normieren können. Okay, was gibt es noch für Fragen? Okay, dann haben wir als nächste Aufgabe, ich würde Ihnen gerne vorrechnen, wie der Erwartungswert zu einem Operator A ist, wenn Psi, die Wellenfunktion, keine Eigenfunktion ist. Da haben wir hier oben schon ein bisschen geschrieben, also wir können dann diese Wellenfunktion Psi als Linearkombination sehr fies ausdrücken. Und was wir aber eigentlich wissen wollen ist, was ist der Erwartungswert A? Und der ist allgemein gegeben als Integral Psi Stern A Psi dx. Und jetzt, da diese, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück. In unserem Fall A, Psi ist eine Eigenfunktion, konnten wir direkt ausrechnen, was A auf Psi ist, wenn Psi eine Eigenfunktion ist. Schreiben Sie mal nicht mit, ich kritzel nur. Das hier war oben in dem Fall, dass Psi eine Eigenfunktion war, A Psi. Das stimmt jetzt nicht mehr, weil Psi keine Eigenfunktion zu A ist. Das stimmt nicht mehr. Das galt nur im Fall A. Jetzt hier müssen wir anders vorgehen. Und zwar, indem wir die Psis linear, als Linearkombination der Eigenfunktion ausdrücken. Das ist also Integral, Klammer auf, Summe über M, B, M Stern, Phi M, Klammer zu. Das, was hier in der Klammer steht, ist Psi Stern ausgedrückt als Linearkombination der Phi Ms, die ich übrigens auch komplex konjugieren muss, weil ich ja Psi auch komplex konjugiere. Dann kommt der Operator A und dann haben wir nochmal die Summe über alle n, bn, phi n und dann ein dx. Und jetzt haben wir uns unser Leben sehr viel einfacher gemacht, denn wir wissen nicht, was A auf Psi ist, wir wissen aber, was A auf Phi n ist. Und damit löst sich alles gleich in Wohlgefallen auf. Das ist also das Integral, Klammer auf, Summe über die m's, B, m, Stern, Phi, m, Stern, Klammer zu, Klammer auf, Summe über alle n, Bn. Und jetzt drücke ich aus Operator A auf die Phi n, das ist An Phi n. Klammer zu dx. Und jetzt können wir aus diesem Integral alle möglichen Zahlen rausziehen. Und wir wenden wieder den gleichen Trick an, dass wir wissen, dass wenn wir ein Integral über phi m Stern phi n dx haben, dass es 0 ist, es sei denn phi m ist gleich n. Das ist die Orthogonalität der Eigenfunktion. Und damit bekommen wir, machen wir aus der Summe über m und der Summe über n einfach nur noch eine Summe über die m. Und dann haben wir bm Stern. Hier bm. am. Integral psi m Stern psi m dx. Das Integral gibt 1. Und dann haben wir die Summe über m b m Betragsquadrat am. Dieses Ergebnis ist, wie Sie sich schon gedacht haben, sehr wichtig. Ich gebe Ihnen gleich ein abstraktes Beispiel dazu, aber nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn Sie eine Funktion psi haben, die nicht Eigenfunktion zum Operator ist, dann drücken Sie bitte diese Funktion als Linearkombination der Eigenfunktion aus und dann bekommen Sie den Erwartungswert, indem Sie die Eigenwerte AMs mit den BMs, die Sie für die Linearkombination haben, gewichten. Ich gebe Ihnen ein Rechenbeispiel, ich glaube, dann wird es gleich viel klarer. Das Beispiel wäre, wir haben zu unserem Operator, Sie haben eine Frage noch vorher, bitte. Die Frage war, warum kann ich, wenn ich doch hier einmal eine Summe über m und hier einmal eine Summe über n habe, warum kann ich plötzlich nur noch eine Summe über m haben? Das ist, glaube ich, die Frage. Und die Antwort ist, ich habe hier eine Summe, die multipliziere ich mit einer anderen Summe. Das heißt, ich bekomme alle möglichen Kombinationen der Summanden. Also zum Beispiel Phi 1 Stern mal Phi 1, Phi 1 Stern mal Phi 2, Phi 1 Stern mal Phi 3 und so weiter. Dann kommt Phi 2 Stern mal Phi 1, Phi 2 Stern mal Phi 2 und so weiter und so weiter. Und was man, oder was wir wissen ist, dass das Integral über Phi 1 Stern mal Phi 2 0 ist. Weil das Integral, Integral von Phi I Stern Phi J dx Delta I J ist. Oder mit anderen Worten, dieses Integral ist nur dann 1, wenn I gleich J ist und sonst 0. Und deswegen fallen hier diese Terme, für die M ungleich N ist, die geben 0. Und deswegen schreibe ich hier, also ich hätte tatsächlich hier eine Summe über m und eine Summe über n. Der jeweils erste Ausdruck hier hätte ein m, der jeweils zweite Ausdruck hätte ein n. Aber immer dann, wenn n ungleich m ist, gibt es eine 0. Und deswegen komme ich nachher nur auf eine Summe mit nur den m's. Ist gleich noch eine Frage, ja? Ah, da haben Sie natürlich recht, das ist sehr hässlich, ja. Entschuldigung. Also, ich erkläre Ihnen die Entstehensgeschichte dieses Fehlers, den ich begangen habe. Was ich in meinem bisherigen Auftritt nicht so gut gemacht habe, ist, dass ich für alle möglichen Wellenfunktionen Psi verwendet habe. Man muss nämlich unterscheiden. Wir haben einmal eine Wellenfunktion Psi, die beschreibt mein System, und wir haben Eigenfunktionen zum Operator. Jetzt hatte ich mir, um Sie nicht zu verwirren, vorgenommen, dass ich die Eigenfunktion zum Operator Phi nenne. Deswegen steht hier überall, also ich habe hier die Wellenfunktion Psi, die drücke ich jetzt aus als Linearkombination der Phis. Habe das aber gedacht, ja, das kann ich lässig im Kopf und habe es in meinem Aufschrieb nicht geändert und habe offensichtlich jetzt nicht gut aufgepasst und deswegen steht jetzt hier wieder die Psis. Aber Sie haben völlig recht, das müssen Phis natürlich sein. Also ich habe hier die Phis und diese Phis sind immer noch die gleichen hier. Vielen Dank. Ja, bitte.
Darf Richtig. Richtig.
Genau. Und da das hier einfach nur eine Zahl ist, können wir den Operator lässig an der Zahl vorbeiziehen. Okay, jetzt kommt mein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben einen Operator A und dieser Operator A habe drei Eigenfunktionen. Diese Eigenfunktionen seien gegeben als Operator A auf Eigenfunktion phi 1 ist A1 phi 1, Operator A auf Eigenfunktion phi 2 ist 4 mal A1 mal phi 2 und Operator A auf phi 3 ist 9 A1 phi 3. Also an dieser Stelle sagen wir, wir haben irgendeinen Operator, wir lösen die Eigenwertgleichung und als Ergebnis der Eigenwertgleichung kriegen wir drei Eigenfunktionen, phi 1, phi 2 und phi 3. Und diese drei Eigenfunktionen haben drei Eigenwerte, nämlich A1, 4A1 und 9A1. Jetzt machen wir eine Fallunterscheidung und sagen, wir haben im ersten Fall eine Wellenfunktion Psi, die sei gleich Phi 3. Entschuldigung, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir machen erst noch was anderes. Wenn Sie jetzt, ich schreibe es gleich wieder hin, Sie brauchen es nicht durchzustreichen. Wenn Sie jetzt überlegen, was sind mögliche Ergebnisse einer Messung der Observablen, die zugehörig ist zum Operator A, dann können Sie jetzt schon sagen, ich kann nur eins von drei möglichen Ergebnissen bekommen, nämlich entweder A1 oder 4A1 oder 9A1. Nur das sind die erlaubten Ergebnisse einer Messung dieser Observablen. Denn nur das sind die Eigenwerte. Okay. Jetzt kommt der Fall A, den ich gerade aufgeschrieben hatte. Die Wellenfunktion Psi, die ihr System beschreibt, sei Phi 3. Wenn Sie jetzt die Observable messen, was ist dann das Ergebnis der Messung? Ja, bitte? 9a1, korrekt. Das ist nämlich der einfache Fall. Die Wellenfunktion ist eine Eigenfunktion und dann messen Sie als Ergebnis immer den zugehörigen Eigenwert. Was wäre der Erwartungswert für diese Messung? Das ist sehr trivial, die Frage. Wenn Sie schon wissen, dass das Ergebnis 9a1 sein wird, dann können Sie das auch 3 Millionen Mal machen, das Experiment, und Sie kriegen jedes Mal 9a1 raus und der Mittelwert davon ist dann 9a1. Okay. Jetzt kommt unser Fall B. Unsere Wellenfunktion Psi sei keine Eigenfunktion, sondern sei gegeben als Wurzel 11 Viertel Phi 1 plus 1 Viertel Phi 2 plus 1 halb Phi 3. So, ist also gegeben als Linearkombination der Eigenfunktionen. Phi 1, Phi 2 und Phi 3 seien normiert. Erste Frage ist, ist Psi auch normiert? Um zu überprüfen, ob Psi auch normiert ist, müssten Sie nochmal auf die Tafel ganz da oben gucken. Unterste Zeile ganz rechts, da steht, dass die Summe über die BM-Quadrats 1 ergeben soll. Was sind unsere BMs hier? Das sind die Wurzel 11 Viertel, 1 Viertel und 1 halb. Das heißt, die Behauptung oder die Bedingung dafür, dass Psi normiert ist, wäre, dass Wurzel 11 Viertel zum Quadrat plus 1 Viertel zum Quadrat plus 1 halb zum Quadrat 1 ergibt. Können Sie das mal eben ausrechnen? Also 1 halb zum Quadrat gibt 1 Viertel, 1 Viertel zum Quadrat gibt 1 Sechzehntel, Das heißt, jetzt sind wir schon bei 5 Sechzehntel. Und dann haben wir noch 11 Viertel, Wurzel 11 Viertel im Quadrat. Es gibt 11 Sechzehntel zusammen mit den 5 Sechzehntel. Hier haben wir 16 Sechzehntel. Das heißt, prima, unsere Koeffizienten BM sind so gewählt, dass deren Summe über ihre Betragsquadrate 1 ergibt. Das ist großartig. Jetzt könnten Sie sich fragen, was messe ich denn jetzt als Erwartungswert für A? Und das steht hier. Sie gewichten den jeweiligen Eigenwert mit dem Betragsquadrat des zugehörigen Koeffizienten. Oder mit anderen Worten, hier hätten wir als B1-Quadrat hätten wir Wurzel 11 Viertel zum Quadrat, also 11 Sechzehntel. Das multiplizieren wir mit dem zugehörigen Eigenwert. Was ist der Eigenwert von Phi 1? Das steht ganz oben, ist A1. Also 11 Sechzehntel A1 plus. Jetzt kommt der nächste Koeffizient, 1 Viertel, das ist das B2, das zum Quadrat, wegen dieses Quadrats hier, gibt 1 Sechzehntel mal dem zugehörigen Eigenwert A2, das ist 4 mal A1 plus, und jetzt haben wir hier noch das 1 halb zum Quadrat, gibt 1 Viertel mal dem zugehörigen Eigenwert 9 A1. Und das können Sie ausrechnen und ich weiß nicht, was rauskommt. Und ich blamiere mich jetzt nicht, um das im Kopf vorzurechnen. Für Ihre konkrete Messung heißt es, wenn Sie diese Wellenfunktion haben, dann finden Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 11 Sechzehntel den Wert A1, mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Sechzehntel den Wert 4a1 und mit der Wahrscheinlichkeit von einem Viertel den Wert 9a1. Und im Mittel bekommen Sie, und das rechnen Sie jetzt aus wie den Durchschnitt einer Klausur, eben dann den Erwartungswert A. Achtung, wenn Sie jetzt in dieser Messung zum Beispiel den Wert 4a1 gefunden haben, haben Sie Ihr System festgelegt. Welche Wellenfunktion hat Ihr System nach der Messung, wenn Sie 4a1 gemessen haben? Es hat nicht mehr die Wellenfunktion Psi. Denn Sie haben jetzt durch die Messung festgelegt, dass die Observable den Wert 4a1 angenommen hat. Und Sie wissen, wenn die Observable den Wert 4a1 hat, dann ist mein System durch die Wellenfunktion Phi 2 beschrieben. Das heißt, Sie haben Ihr System in Psi, Sie messen, Sie kriegen zum Beispiel 4a1 raus, danach ist Ihr System in der, durch die Wellenfunktion Phi 2 beschrieben. Wenn Sie als Ergebnis 9a1 rausbekommen, dann ist Ihr System ab dem Zeitpunkt durch die Wellenfunktion Phi 3 beschrieben und so weiter. Korrekt. Wenn Sie Ihr System in Psi haben, Sie messen, Sie kriegen 9a1 raus, dafür ist die Wahrscheinlichkeit immerhin 25%. Dann wird das System danach mit Phi 3 beschrieben. Und wenn Sie jetzt die Messung wieder auf Phi 3 anwenden, dann wissen Sie, kommt auf jeden Fall 9a1 raus. Das ist der Grund, warum ich auch immer diesen Zungenbrecher verwendete, dass der Erwartungswert A berechnet wird durch eine Vielzahl von Messungen an identisch präparierten Systemen. Nicht durch viele Messungen am gleichen System, weil Sie durch die erste Messung das System festlegen und danach sich das System eben deterministisch weiterverhält. An diesem Kram werden Sie sich nicht vorbeimogeln können. Also wenn Sie jetzt sagen, das hat mir jetzt irgendwie nicht so zugesagt, mal gucken, was der nächste Stunde bringt, das wird nicht funktionieren, ja? Weil das so wichtig ist, dass wir das ganze Semester und Sie Ihr ganzes Studium brauchen. Ich hoffe, dass das Ganze deutlicher wird, wenn wir uns Beispiele angucken, die Ihnen vielleicht näher sind. Und deswegen würde ich jetzt gerne zu meinem zweiten großen Abschnitt kommen, der überschrieben ist mit wichtige quantenmechanische Modelle. Und dann können wir daran diese Postulate, die wir verwendet haben, einfach anwenden. Wichtige quantenmechanische Modelle. Und ich glaube, in meiner Erzählung bin ich jetzt bei Kapitel 5. Und dieses Kapitel heißt das freie Teilchen. Sie haben eine Frage, gerne. Ah, super, danke. Nein, gar nicht. Für die Fourier-Transformation würde ich Ihnen gerne einen Experten anbieten. Das ist der Martin Spitzbart. Und der wird am Freitag mit Ihnen 90 Minuten lang nur Fourier-Transformation machen. Also entgeht Ihnen nichts. Also wir brauchen die Fourier-Transformation, um die Heisenbergsche Unschärferelation zu verstehen. Und die Reihenfolge ist letztendlich beliebig. Mir passt es jetzt ganz gut, wenn ich erstmal mit dem freien Teilchen weitermache. Aber Fourier-Transformation kommt, verspreche ich. Hat von Ihnen jemand schon mal was von der Fourier-Transformation gehört? Immerhin. Hat jemand von Ihnen einen MP3-Player? Also ihr, vielleicht ist das eine super Motivation. Ihr MP3-Player funktioniert nur aufgrund der Fourier-Transformation. Details kommen dann am Freitag. Ich gehe immer davon aus, dass Sie irgendwie chemisch interessiert sind. Das heißt, Sie wollen irgendwelche Moleküle beschreiben. Und das tun Sie, indem Sie irgendwelche Elektronenwolken für diese Moleküle bilden und dann gucken, wie die sich verändern, wenn chemische Bindungen auftreten und so weiter. Sie wissen, diese Elektronenwolken sind letztendlich Darstellungen von Wellenfunktionen, die die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen beschreiben. Das heißt, wir würden uns jetzt daran machen, wie kann ich ein Elektron durch eine Wellenfunktion beschreiben. Und da ist natürlich ein Elektron in so einem Molekül schon eine ziemlich komplizierte Sache. Sie kennen ja die Ergebnisse, da bilden sich irgendwelche Keulen, da wüsste man erstmal gar nicht, was für eine Funktion man dahinter, sich dahinter verbirgt und so weiter. Und deswegen beginnen wir mit dem einfachsten Fall, den man sich für ein Elektron vorstellen kann. Es sei völlig allein auf dieser Welt. Das bedeutet, dass es keinerlei anziehende oder abstoßende Kräfte mit irgendwas anderem gibt. Und das bezeichnen wir eben als das freie Teilchen. Ist Ihnen der Zusammenhang klar zwischen Potenzial und Kraft? Also als anschauliches Beispiel für Potenzial verwende ich ja eben immer diese Hügellandschaft. Und wenn Sie da ein Potenzial haben, was zum Beispiel irgendwie steil abfällt und Sie legen Teilchen auf dieses Potenzial, dann wirkt eine Kraft, die zum Potenzialminimum führt. Oder anders gesagt, Ableitung des Potenzials und Kraft sind irgendwie miteinander verknüpft. Das haben Sie natürlich schon zigfach gehört. Wenn wir jetzt sagen, auf dieses Teilchen wirken keine Kräfte, was können Sie dann über das Potenzial sagen? Das wäre sehr hart. Also doch, wir können Potenziale zuordnen, die müssen nur eine bestimmte Eigenschaft haben. Also, ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel. Ich gebe Ihnen erstmal kein Beispiel, ich würde es erstmal abstrakt probieren. Wenn die Kraft der negativen Ableitung oder durch Ableitung des Potenzials erschlossen werden kann und die Kraft ist null, dann bedeutet das, dass die Ableitung des Potenzials null ist. Und dann, das bedeutet, Potenzial ist konstant und dann würden Sie keine Kraft auf Ihr Teilchen ausüben. Oder mit anderen Worten, wenn Sie jetzt irgendwas auf eine schiefe Ebene legen, dann wirkt eine Kraft aufgrund der Steigung des Potenzials. Wenn Ihr Potenzial konstant ist, dann wirkt keine Kraft und ihr Teilchen ist kräftefrei. Mit anderen Worten, aus diesem frei hier folgt, dass das Potential V von x konstant sein muss. Jetzt können Sie den Potential-Nullpunkt beliebig wählen. Damit will ich sagen, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel hier irgendwie so eine Hügellandschaft aufbauen, durch die Sie eine Kugel rollen lassen, dann können Sie Vorhersagen machen, wie schnell die Kugel wann ist. Und dieses Experiment können Sie hier machen. Sie können es aber auch in dem Hörsaal R612 wahrscheinlich eine Etage tiefer machen. Dann ist Ihr Potential halt um, keine Ahnung, 6 Meter nach unten verlegt. Aber alles bleibt gleich. Und ob Sie jetzt sagen, mein Potential-Nullpunkt ist hier, oder 6 Meter tiefer oder 20 Meter höher oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Und mein Tipp ist, dass wir eben jetzt diese Konstante so wählen, dass wir wählen, dass V von x gleich 0 sein soll. Dann können wir einfacher rechnen. Jetzt kommt der Augenblick, dass wir zum ersten Mal für ein konkretes System die Schrödinger-Gleichung aufstellen. Die Schrödinger-Gleichung nochmal in ihrer eindimensionalen, zeitunabhängigen Form war gegeben als minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat psi von x nach dx Quadrat plus v von x auf psi von x ist gleich e mal psi von x. Und dadurch, dass wir unser Teilchen als kräftefrei beschreiben, ist das Potential konstant. Dadurch, dass wir den Energienullpunkt frei wählen können, setzen wir unser Potential auf 0 und dadurch vereinfacht sich unsere Schrödinger-Gleichung zu minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat psi von x nach dx Quadrat ist gleich e mal psi von x. Und Sie wussten beim Klickerspiel alle, dass das eine Differentialgleichung ist und Sie wussten fast alle, dass wir Lösungen für diese Differentialgleichung suchen und diese Lösungen sind die Psi von x, die so gewählt sind, dass diese Gleichung hier erfüllt ist. Damit wir diese Psi von x leichter finden, würde ich gerne eben die... Das ist wirklich jämmerlich in diesem Hörsaal. Würde ich diese Gleichung gerne noch ein bisschen umschreiben. Nämlich in der Form, dass d Quadrat psi von x nach dx Quadrat gegeben ist als minus 2m durch h quer Quadrat e psi von x. Und jetzt haben Sie sich in Mathe lange damit beschäftigt, wie man Differentialgleichungen löst. In dem Fall ist es so, dass man die Lösung raten kann, weil eben die zweifache Ableitung der Funktion irgendein Vorfaktor mal die Funktion ist. Und dann sind Lösungen zum Beispiel die Funktionenschar psi plus von x, die gegeben ist als Vorfaktor a plus mal e hoch i Wurzel aus 2m i durch h quer Quadrat x. Und also diese Lösung hätten Sie raten können. Was Sie auf jeden Fall können, ist, Sie können überprüfen, ob die stimmt. Sie müssten Psi plus zweimal nach x ableiten. Zweimal nach x abgeleitet, gibt Ihnen durch das i hier ein Minus. Die Wurzel wird quadriert und dann haben Sie gerade dieses minus 2m durch h quer Quadrat e, was vor der Funktion wieder steht. Also mit anderen Worten, Sie können sofort die Probe machen, dass diese Funktion Psi plus diese Differentialgleichung erfüllt. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Lösungen, das sind die Psi minus. Die sind gegeben als a minus mal e hoch minus i Wurzel aus 2m i durch h quer Quadrat mal x. Diese Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator, denn das sind ja die Lösungen der Schrödinger-Gleichung, die werden wir in Zukunft jetzt so oft schreiben, dass ich gerne eine verkürzte Schreibweise verwenden würde, nämlich diese erste Funktion psi plus gerne schreiben würde als a plus mal e hoch i kx und diese zweite Funktion psi minus als a minus mal e hoch minus i kx mit k gleich Wurzel aus 2 m e durch h quer Quadrat. Wir haben hier die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung aufgestellt, weil es sich um ein stationäres Problem handelt. Sie wissen, dass die Wellenfunktionen, mit denen wir unser Teilchen beschreiben, tatsächlich immer eine Zeitabhängigkeit haben, die wir je nach Belieben für stationäre Probleme dran multiplizieren können oder auch weglassen können. Ich kann sie gerne für Sie nochmal dran multiplizieren. Also Psi von x und t ist dann gegeben als Psi von x mal e hoch minus i e durch h quer t. Das habe ich einfach abgeschrieben von dem, was wir schon mal aufgeschrieben hatten. Und das kann man kürzer schreiben noch als Psi von x mal e hoch minus i Omega t. Wenn wir Omega einführen als h quer, Entschuldigung, oder wenn wir, ich schreibe es andersrum auf, mit e gleich h quer Omega. Und damit kann man zum Beispiel die Funktion Psi plus von x und t aufschreiben. Als a plus mal e hoch i, Klammer auf, kx minus Omega t, Klammer zu. Also, bevor wir uns eine Pause gönnen, noch mal ganz kurz, was ist passiert. Wir haben ein Elektron als freies Teilchen beschrieben und haben gesagt, das Potential für dieses freie Teilchen ist 0. Dadurch vereinfacht sich die Schrödinger-Gleichung, weil der Operator für die potenzielle Energie wegfällt. Wir haben nur noch diesen Ausdruck hier. Diese Differentialgleichung lösen wir und bekommen zwei Lösungen, nämlich die e hoch i kx und die e hoch minus i kx. Diese Funktionen sind, weil wir die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung verwendet haben, reine Ortsfunktionen. Da steht kein t drin, da steht nur ein x drin. Und wir wissen aber, dass wir für, um die komplette Wellenfunktion zu bekommen, an diese Funktion noch ein e hoch minus i e durch h quer t dran multiplizieren können. Mit einer Kurzschreibweise bekommen wir dann psi plus als a plus mal e hoch i kx minus Omega t. Was für eine Funktion, oder Sie kennen diesen Ausdruck schon. Was ist das, dieses e hoch i kx minus Omega t? Das ist eine ebene Welle, die sich in x-Richtung ausbreitet. Das hatte Sabrina Weigert mit Ihnen gemacht und hatte Ihnen gezeigt, dass so eine Funktion aussehen kann, die eine Welle beschreibt, die sich in x-Richtung ausbreitet. Und mit anderen Worten, eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator für das freie Teilchen ist eben eine ebene Welle, die sich in dem Fall in x-Richtung ausbreitet. Und Sie sehen schon, einmal in positive und einmal in negative x-Richtung, deswegen die Psi plus und Psi minus. Ja, dann nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Pause genutzt haben. Ich habe meine Pause damit genutzt, dass ich gerade eben nochmal diskutiert habe, was es mit diesem A plus auf sich hat. Und dieses A plus ist einfach nur irgendeine Zahl. Dieses A plus stört uns überhaupt nicht, wenn wir behaupten, dass Psi plus eine Lösung dieser Differentialgleichung ist, weil das A plus von dieser Ableitung hier nicht beeindruckt ist und hier eben auch einfach als Konstante dran multipliziert ist. Und Sie ahnen schon, wir brauchen dieses A plus, um nachher dafür zu sorgen, dass die Wellenfunktion Psi plus normiert ist. Also das, was auf Ihrem Übungsblatt vorhin N hieß, heißt hier A plus. Gut, jetzt spielen wir einfach das gesamte, den gesamten Kram, den wir zuerst mal abstrakt in Form von Postulaten aufgeschrieben haben, an diesem Beispiel des freien Teilchens durch. Was könnte man machen wollen? Man könnte sich überlegen, was sind denn mögliche Werte, wenn ich die Energie dieses freien Teilchens messe? Und wenn man das wissen will, dann müssen wir uns überlegen, was passiert denn, wenn ich wenn ich die Eigenwerte des Energieoperators suche. Und der Operator für die Gesamtenergie steht im Allgemeinen hier. Sie sehen, in der Schrödinger-Gleichung war hier dieser vordere Teil. Das entspricht gerade dem Hamilton-Operator auf die Wellenfunktion. Und dazu kriege ich dann die zugehörigen Energieeigenwerte. Und ich würde eben mit Ihnen ausrechnen, was sind denn diese Energieeigenwerte? Und dann wissen Sie, was Sie erwarten können, wenn Sie die Energie eines freien Teilchens messen. Also es wäre unter Beispiel A die Eigenwerte der Gesamtenergie. Und, naja, was ich ja schon gemacht hatte, ist, ich hatte diese Gleichung hier vereinfacht zu der Gleichung, die hier oben steht. Die schreibe ich einfach nochmal ab. Da steht also d Quadrat Psi von x nach dx Quadrat ist gleich minus 2m durch h quer Quadrat E Psi von x. Jetzt haben wir auch schon ausgerechnet, welche Lösungen denn diese Differentialgleichung hat, nämlich zum Beispiel die Lösung Psi plus. Jetzt setze ich doch mal in diese Gleichung hier Psi plus ein und schaue, was für E rauskommt. Dann steht auf der linken Seite die zweifache Ableitung von Psi plus nach dem Ort. Das ist a plus mal minus k Quadrat. Wo kommt dieses minus k Quadrat her? Das kommt daher, wenn ich diese e-Funktion hier zweimal nach x ableite, dann bekomme ich für die erste Ableitung ein ik nach vorne, für die zweite Ableitung ein ik nach vorne. Multipliziert miteinander gibt es ein minus k Quadrat. Das gibt dieses minus k Quadrat hier und dann habe ich noch das e hoch ikx. Das ist jetzt die linke Seite, also die zweifache Ableitung nach dem Ort. Und auf der rechten Seite steht minus 2m geteilt durch h quer Quadrat e. Und dann muss ich noch Psi hinschreiben und Psi ist a plus mal e hoch ikx. Jetzt muss ich diese Gleichung nach E auflösen. Da kann ich ziemlich viel rauskürzen. Das A plus kann ich rauskürzen, das E hoch IKX kann ich rauskürzen. Und dann kommt da raus H quer Quadrat K Quadrat geteilt durch 2M. Und das ist ein wunderbares Ergebnis. Das Ergebnis ist nämlich, dass Sie, wenn Sie ein freies Teilchen mit einer Wellenfunktion beschreiben, die aussieht wie e hoch ikx, dann ist diesem freien Teilchen eine Gesamtenergie von h quer Quadrat k Quadrat durch 2m zuzuordnen. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Gesamtenergie gleich der kinetischen Energie ist, weil die potenzielle Energie für das freie Teilchen immer 0 ist. Jetzt haben Sie eine Frage dazu. Die Sie hätten die auch hinschreiben können. Dann hätte überall noch gestanden ein E hoch minus I Omega T auf beiden Seiten. Die Ortsableitung wirkt nicht auf das E hoch minus I Omega T. Das heißt, das ist einfach ein Faktor, der dabei steht. Der steht auf beiden Seiten und dann kürzt sich wieder durch E hoch minus I Omega T. Das gilt grundsätzlich für alle zeitunabhängigen Probleme, dann, wenn Ihre Operatoren keine Zeitabhängigkeit enthalten. Und das wird in dieser Vorlesung praktisch immer so sein. Das hier sind die Energieeigenwerte für die Funktionen Psi plus. Beachten Sie bitte, es wirkt jetzt so, als wäre das nur ein einziger Eigenwert. In Wirklichkeit sind es natürlich unendlich viele. Genauso wie die Eigenfunktionen Psi plus unendlich viele sind, denn Sie können jedes beliebige K einsetzen. Also Sie haben die volle Bandbreite für K. Sie können wählen, was Sie wollen und können damit auch jeden beliebigen positiven Energiewert bekommen. Ich mache die gleiche Rechnung nochmal für A minus, für Psi minus. Oh, eine Frage, gerne, ja. Also die Abhängigkeit ist ja die gleiche, ja. Also Sie sagen, dass das hier ist das gleiche wie das hier. Also das müsste auf jeden Fall so sein, ja. Wenn Sie diese Gleichung nach E auflösen, müsste wieder H quer Quadrat K Quadrat durch 2m rauskommen, was auf den ersten Blick auch so aussieht. Oder mit anderen Worten, Sie sagen zu Recht, ich hätte mir diese formale Lösung der Schrödinger-Gleichung schenken können, weil ich ja hier schon wusste, was die E's sind. Aber ganz ehrlich, habe ich eigentlich zweimal das Gleiche gemacht. Ja? Ich habe hier die Schrödinger-Gleichung aufgeschrieben und habe Ihnen eine Lösung der Schrödinger-Gleichung angeboten mit einer Definition von diesem K, in dem auch schon die Energieeigenwerte verschlüsselt waren. Und auf der linken Seite habe ich Ihnen nochmal gezeigt, was passiert explizit, wenn ich in der Schrödinger-Gleichung diese Psis einsetze und dann kommt eben dieser Energieeigenwert raus. Also das ist jetzt sagen wir, rechenökonomisch nicht der beste Weg gewesen. Ich habe es deswegen so gemacht, dass Sie sehen, dass wir immer wieder die gleichen Schritte anwenden. Nämlich, wenn Sie die Energieeigenwerte wissen wollen, dann müssen Sie die Schrödinger-Gleichung lösen und gucken, was für das E rauskommt. Wir machen den gleichen Schritt nochmal für die Psi minus. Und Sie können jetzt schon sagen, was werden die Energieeigenwerte für die Psi minus sein? Die werden wieder genauso aussehen, weil diese Definition hier sowohl für Psi plus als auch für Psi minus gilt. Wenn Sie das nicht sofort sehen, rechne ich Ihnen das auch gerne nochmal vor. Ich setze jetzt hier die Psi minus in diese Gleichung ein. Dann bekomme ich ein A minus mal minus K Quadrat E hoch minus IKX ist gleich minus 2m durch h quer Quadrat e a minus e hoch minus ikx und das nach e aufgelöst gibt h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Die nächste Frage, die Sie stellen könnten, wäre, was sind denn die Möglichkeiten für das Ergebnis einer Impulsmessung? Dazu müssen Sie die Eigenwertgleichung für den Impulsoperator aufstellen. Der Impulsoperator, den würden Sie nochmal im vorherigen Kapitel unter Postulat 2 Korrespondenzprinzip finden. Und die Impulseigenwertgleichung würde dann aussehen wie minus i h quer d nach dx psi von x ist gleich p psi von x. Und wenn Sie die Eigenfunktion zum Operator minus ih quer d nach dx noch nicht kennen, müssten Sie die erst finden. Tatsächlich ist es einfach an dieser Stelle, weil die Psi plus und Psi minus auch Eigenfunktionen zum Impulsoperator sind. Das können Sie sehen, wenn Sie einsetzen. Sie setzen Psi plus auf der linken Seite ein, dann bekommen Sie minus IH quer und dann müssen Sie die Ortsableitung für Psi plus bilden und es gibt dann P mal Psi plus. Wenn Sie das ordentlich machen, dann folgt daraus, dass P gleich H quer K für Psi plus ist und P minus H quer K für Psi minus. Mit anderen Worten, wenn Sie den Impuls des Teilchens, was Sie durch die Wellenfunktion Psi plus beschreiben, messen, ist das Ergebnis H quer K. Ist Ihnen klar, wie Sie von dieser Zeile auf diese Zeile kommen? Nein. Also, da kommen Sie hin, indem Sie minus IH quer D nach DX anwenden auf Psi plus. Und Psi plus ist A plus mal E hoch IKX. Das ist die linke Seite dieser Gleichung. Wären Sie damit noch einverstanden? Ich gucke mal Sie an, weil Sie gerade eben so schön den Kopf geschüttelt haben. Dann würden Sie jetzt nicken, bin ich auch zufrieden. Also wir wenden diesen Operator auf Psi plus an. Diesen Operator auf Psi plus. Bevor ich die rechte Seite der Gleichung hinschreibe, mache ich noch einen Zwischenschritt. Ich führe nämlich diese Ableitung mal aus. Die einfache Ableitung nach dem Ort gibt mir ein IK nach vorne für die Ableitung der E-Funktion. IK mal minus IH quer gibt ein plus H quer K mal A plus E hoch IKX. Das ist einfach die Ableitung ausgeführt. Ja, ich leite diese Funktion hier nach x ab. So, und jetzt zurück in diese Gleichung. Das ist laut dieser Gleichung P mal A plus E hoch IKX. Und jetzt löse ich diese Gleichung nach P auf und sehe, dass hier A plus E hoch IKX und hier A plus E hoch IKX steht. Das heißt, dass P gleich H quer K ist. Jetzt könnten wir uns über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens Gedanken machen und uns fragen, wo ist denn dieses Teilchen? Bevor wir irgendwas rechnen, Sie wissen, was Sie machen müssen. Sie müssen das Betragsquadrat der Wellenfunktion bilden. Dann bekommen Sie eben dieses Betragsquadrat über den Ort und dann sehen Sie, wo Stellen hoher und wo Stellen niedriger Aufenthaltswahrscheinlichkeit sind. Wie verhält sich das Betragsquadrat der Funktion e hoch ikx in Abhängigkeit von x denn? Okay, haben Sie keine Ahnung? Sabrina Weigert hatte Ihnen erzählt, dass e hoch ikx im Wesentlichen sowas wie eine ebene Welle ist. Das heißt, wenn Sie das als klassische Welle ausdrücken, würden Sie irgend so einen Sinuszug haben. Was weiß ich, Welle, die an der Hafenmauer entlangläuft oder sowas. Das heißt, Sie haben, das haben Sie vor Augen, ja, irgend so einen Sinuszug. Jetzt bilden Sie davon das Betragsquadrat. Das führt dazu, dass Sie immer noch die Nulldurchgänge haben und ansonsten im Wesentlichen nach oben geklappte und quadrierte Sinushalbwellen. Sie sind dabei? Okay. Daraus könnte man auf den falschen Dampfer geraten und sich ausrechnen, das bedeutet, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit abwechselnd groß ist, gegen Null geht, groß ist und gegen Null geht. Das wäre korrekt, wenn wir nur den Realteil betrachten. Tatsächlich haben wir aber eine komplexe E-Funktion. Das heißt, der Betrag von dieser E-Funktion ist immer der gleiche. Sie drehen nur die Phase vom Realteil über den Imaginärteil in den negativen Realteil, in den negativen Imaginärteil, wieder zurück in den Realteil. Oder mit anderen Worten, wenn Sie nochmal diese Sinusfunktion haben, die der Realteil ist, und der Imaginärteil wäre sozusagen in der Ebene senkrecht dazu, dann haben Sie an den Stellen, an denen der Realteil einen Nulldurchgang hat, für den Imaginärteil ein Maximum. Und dort, wo der... Sie sind ausgestiegen. Ich scheue mich so, das irgendwie an die Tafel zu malen, weil ich das ja irgendwie jetzt dann dreidimensional malen müsste. Ich probiere das mal. Also, das sei x. Ich trage nach oben den Realteil dieser Funktion auf. Der sieht irgendwie so aus. Wenn Sie jetzt sagen, ich interessiere mich für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit meines Teilchens, ich bilde den Betragsquadrat davon, das Betragsquadrat hiervon, dann würden Sie sagen, okay, hier Betragsquadrat groß, hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit, hier Betragsquadrat 0, kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit, nämlich 0 und so weiter. Das wäre aber falsch, weil das eine komplexe Funktion ist. Das heißt, Sie haben auch noch einen Imaginärteil, den ich jetzt gemeinerweise irgendwie nach hinten auftragen muss. Und dieser Imaginärteil ist dann 0, wenn wir hier ein Maximum haben und ist maximal, wenn wir hier ein Minimum haben. Das heißt, der läuft irgendwie, tja, jetzt sehen Sie schon mein Problem, ja. Also was ich male es nicht weiter, weil es nur Chaos gibt. Aber wenn Sie sich eben in der Ebene senkrecht dazu vorstellen, dass Sie an der Stelle, wo Sie das Maximum im Realteil haben, eine 0 im Imaginärteil, und dort, wo Sie eine 0 im Realteil haben, haben Sie eben in der Ebene nach hinten ein Maximum im Imaginärteil. Okay, wenn Ihnen diese Erklärung überhaupt nicht gefallen hat, dann vergessen Sie die wieder und sagen, ich will gerne wissen, was ist das Betragsquadrat von e hoch i kx? Und das ist eben unabhängig von x, weil e hoch i kx Ihnen nur den Phasenanteil in der komplexen Zahlenebene angibt, aber nicht den Abstand vom Ursprung. Wenn Ihnen das auch nicht gefallen hat, kommt jetzt eine ausführlichere Rechnung. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit p von x ist gegeben als Psi Stern von x Psi x dx. Und wenn ich es ganz schön machen wollte, damit wir die x nicht durcheinander bringen, würde ich vielleicht schreiben, p von x0 ist Psi Stern x0 Psi x0 dx. Und das muss ich dann noch teilen, falls das Psi nicht normiert sein sollte, durch das Integral von Psi Stern von x Psi von x dx. Jetzt kommt ein kleines mathematisches Problem. Dieses Integral hier darf nicht von minus unendlich bis plus unendlich laufen, weil es sonst unendlich groß wird. Deswegen machen wir so einen Trick. Wir lassen das nur von minus L bis plus L laufen und lassen nachher L gegen unendlich gehen. Kümmern Sie sich da nicht so sehr drum. Das ist einfach nur ein Rechentrick. So, jetzt setzen wir ein die Funktion Psi plus, die ist a plus Stern a plus e hoch minus i kx0. Warum minus? Weil ich hier das komplex konjugierte der Funktion Psi plus habe, mal e hoch i kx0 geteilt durch a plus Stern a plus ziehe ich aus dem Integral raus. Und dann habe ich noch Integral von minus L bis plus L über e hoch minus ikx e hoch ikx dx. Da sind Sie jetzt nicht abhängig davon, dass ich irgendwelche komischen Pantomimen oder Zeichnungen mache, sondern das müssten Sie nachvollziehen können. Da haben wir einfach nur eingesetzt aus unserer Definition, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gegeben ist und haben einfach nur gerechnet. E hoch ikx mal e hoch minus ikx gibt 1. Wenn Sie 1 dx integrieren von minus L bis plus L, kommt für das ganze Integral 2L raus. Und die A-Plusse kürzen sich raus. Das hier oben gibt die E-Funktion gibt eine 1, das dx habe ich vergessen. Dann kommt da raus dx durch 2L. Hm. Haben Sie eine Frage dazu? Ja, bitte. Das kommt daher, dass wir eigentlich an dieser Stelle, um die richtige Normierung hinzubekommen, von minus unendlich bis plus unendlich integrieren müssten. Wenn wir aber von minus unendlich bis plus unendlich über 1 integrieren, kommt unendlich raus. Oder genau gesagt eigentlich sogar 2 unendlich. Damit kommen wir nicht so gut weiter, weil dann die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 0 ergeben würde. Deswegen wählen wir hier einfach nur mal L. Das würde entsprechen, Sie haben für unser freies Teilchen haben Sie eben ein zugängliches Universum von mir aus, was nur von minus L bis L geht, und dann machen Sie L unheimlich groß, ja, und dann kriegen wir eine gute Information. Und dann kommt dx durch 2L raus. Und jetzt kommt eigentlich die Interpretation, die für Sie wichtig ist. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, das Teilchen an der Stelle x0 zu finden, ist gegeben als dx durch 2L. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil hier überhaupt kein x0 mehr steht. Also, wenn Sie zum Beispiel fragen würden, wie groß ist die... Sie haben ein eindimensionales Universum, das erstreckt sich hier irgendwie, Sie beschreiben ein freies Elektron da drauf mit der Wellenfunktion a plus e hoch ikx. Wunderbar. Jetzt fragen Sie sich, wo ist denn das Teilchen, was ich mit dieser Wellenfunktion beschreibe? Dann sagen Sie, ich weiß ja gar nicht genau, wo das Teilchen ist, ich kann nur von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sprechen. Dann rechnen Sie sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit p von x0 aus, die Wahrscheinlichkeit, mit der das Teilchen hier ist, an dieser Stelle. Und dann kommt raus dx durch 2l. Das sagt einem nicht viel. Aber jetzt kann ich mal ein Experiment machen. Ich gehe mal woanders hin und rechne mir mal aus, wie groß die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an dieser Stelle ist. Und rauskommt dx durch 2l. Und das gilt überall. Oder mit anderen Worten, das Teilchen ist an jeder Stelle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Und das hätten Sie auch erwartet, weil diese Wellenfunktion e hoch ikx ist einfach eine unendlich ausgedehnte Sinuswelle. Das bedeutet, wir haben jetzt gelernt, wie wir ein Teilchen beschreiben können, ein freies Teilchen, das eine bestimmte Energie hat, nämlich h quer k Quadrat durch 2m, steht noch irgendwo da oben, was einen bestimmten Impuls hat, nämlich h quer k. Aber was in dieser Beschreibung ein bisschen kurz kommt, ist der Ort des Teilchens. Es kann nämlich irgendwo sein. Was unpraktisch ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen zum Beispiel Elektronen im Molekül beschreiben. Okay, es gibt eine Frage dazu, das freut mich. Was bedeutet dieses dx? P von x0 ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an der Stelle x0 beziehungsweise in einem Bereich dx um die Stelle x0 zu finden. Wenn Sie dieses dx jetzt groß wählen, also Sie sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen x an x0 in diesem Bereich zu finden, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen hier zu finden, in einem doppelt so breiten Intervall, wird auch die Wahrscheinlichkeit doppelt so groß. Deswegen brauchen Sie das dx auf der rechten Seite. Okay, also ich an Ihrer Stelle wäre jetzt total unzufrieden, weil ich Ihnen gerade mit großem Aufwand vorgerechnet habe, wie Sie ein Teilchen beschreiben können, von dem Sie nicht sagen können, wo es ist. Das ist doof. Ja? Wir würden gerne von unserem Elektron zumindest ungefähr wissen, wo es ist. Und die Lösung dieses Problems steckt in einer Konstruktion von Wellenpaketen. Und das zeige ich Ihnen einfach nochmal an ein paar Bildern. Und zwar am besten an diesem hier. Das ist eine ziemlich komplizierte Abbildung. Diese Abbildung ist ausnahmsweise auch nicht aus Engel-Reed, sondern ich glaube aus Cohn-Tanucci, Quantenmechanik. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, diese Folie über Ilias bereitstellen. Ich werde Sie versuchen, langsam da durchzuleiten. Sie sehen hier eine Abbildung, da ist die horizontale Achse, die X-Achse, das ist eine Ortsachse. Und aufgetragen im oberen Teil sehen Sie drei Wellenfunktionen. Die mittlere dieser Wellenfunktionen, das ist die mit der größten Amplitude, trägt die Bezeichnung K0. Das ist eine ebene Welle, die ist, kann beschrieben werden durch E hoch I K0x. Und dann sehen Sie aufgetragen den Realteil. Das entspricht ziemlich genau dem, was ich Ihnen gerade schon gesagt habe. Jetzt können Sie in die erste Zeile dieses Bildes gehen. Dort sehen Sie davor geschrieben K0 plus Delta K halbe. Das heißt, wir haben hier den K-Wert erhöht, was bedeutet, dass Sie mehr Oszillationen sehen als in dem Bildchen von der Welle mit K0. Können Sie es erkennen? So ungefähr, ja. Also es passen mehr Wellenberge der oberen Funktion in diesen Abschnitt als für die mittlere Funktion. Und die untere Funktion, vor der steht K0 minus Delta K halbe, ist eine Funktion E hoch IKX mit reduziertem K. Deswegen sehen Sie da eine längerwellige Funktion. Soweit noch klar? Okay. Der Trick besteht jetzt darin, dass Sie diese drei Funktionen miteinander addieren können. Wenn Sie das tun, dann bekommen Sie die Funktion, die ganz unten gemalt ist. Und da sehen Sie, dass an der Stelle x gleich 0 alle drei oben gezeigten Wellenfunktionen ein Maximum haben. Deswegen hat die Summe aller Funktionen bei x gleich 0 auch ein Maximum. Und dann tritt das auf, was Sie als Interferenz kennen. Wenn Sie jetzt x-Werte ungleich 0 wählen, dann trifft eben an irgendeiner Stelle Wellenberg auf Wellental und Sie kriegen reduzierte Werte. So, wenn Sie jetzt von dieser unteren Welle das Betragsquadrat bilden, dann bekommen Sie diese gestrichelte Funktion. Die sehen Sie auch noch. Und diese gestrichelte Funktion, die gefällt Ihnen unheimlich gut, weil die Ihnen Informationen gibt darüber, wo die Aufenthaltswahrscheinlichkeit oder wo das Teilchen vermutlich ist. Sie sehen nämlich jetzt bei der gestrichelten Funktion, dass das Teilchen mit einer großen Wahrscheinlichkeit an der Stelle x gleich 0 ist und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dann abnimmt und an der Stelle plus Delta x halbe und minus Delta x halbe auf 0 abgefallen ist. Das ist großartig. Wir wissen zwar jetzt immer noch nicht ganz genau, wo das Teilchen ist, aber wir können es schon mal ein bisschen besser eingrenzen. Wir sehen nämlich, es ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit bei x gleich 0 und mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit bei x ungleich 0. Fantastisch. Wir wissen also jetzt schon ein bisschen mehr über den Ort des Teilchens. Allerdings haben wir uns dafür ein anderes Problem gekauft. Nämlich die Frage, was ist denn jetzt der Impuls des Teilchens? Solange unser Teilchen noch beschrieben war durch eine Wellenfunktion e hoch ikx, war klar, dass der Impuls h quer k ist. Jetzt haben wir aber dieses Wellenpaket gebildet aus drei verschiedenen Wellen mit drei verschiedenen k-Werten. Nämlich dem k-Wert k0, dem k-Wert k0 plus Delta k halbe und dem k-Wert k0 minus Delta k halbe. Das heißt, wir wissen jetzt bei diesem Wellenpaket in der unteren Zeile, dass unser Teilchen irgendwo in der Nähe der 0 ist, mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir wissen aber nicht mehr, ob unser Teilchen den Impuls k0, k0 plus Delta k halbe oder k0 minus Delta k halbe ist. Und jetzt sehen Sie schon die Heisenbergsche Unschärferelation um die Ecke kommen. Je genauer Sie wissen wollen, wo Ihr Teilchen ist, desto weniger genau wissen Sie, welchen Impuls es hat. Hier geben wir dem Teilchen die Chance, drei verschiedene Impulswerte annehmen zu können und dafür kriegen wir schon eine etwas bessere Genauigkeit im Ort. Wenn Sie den Ort unendlich genau bestimmen wollen, dann müssen Sie ein Wellenpaket bilden, was überall die Amplitude 0 hat, bis auf eine Amplitude an einer bestimmten Stelle. Das ist auf der nächsten Folie gezeigt, oder zumindest der Weg dahin. Hier sehen Sie jetzt ein Wellenpaket aus 21 Wellen zusammengesetzt. Diese 21 Wellen sind in diesem blassgelb oben zu sehen. Die sehen auf den ersten Blick alle sehr ähnlich aus, sind sie aber nicht, sondern sie unterscheiden sich in ihrem K-Wert. Deswegen sehen Sie nach oben hin höher oder mehr Wellenberge und Wellentäler als für die unterste gelbe Funktion. Wenn Sie die alle addieren, dann kommt die rote Funktion raus. Wenn Sie von der roten Funktion das Betragsquadrat bilden, sehen Sie, okay, ich habe den Teilchenort genauer eingeschränkt, nämlich irgendwo in dieser Einhüllenden befindet sich das Teilchen. Dafür habe ich aber den Impuls schlechter definiert. Ich habe nämlich jetzt inzwischen 21 verschiedene Impulswerte. Und die, wenn man das jetzt mathematisch durch x, das werde ich in dieser Folie nicht tun, dann sehen Sie eben, dass je genauer Sie x bestimmen, desto ungenauer der Impuls bestimmt ist und umgekehrt. Und das kann man als Heisenbergsche Unschärferelation schreiben. Und das mache ich vielleicht gerade eben nochmal. So kennen Sie es wahrscheinlich auch aus der Schule. Man kann das zusammenfassen als, lassen Sie mich vielleicht gerade mal eben hier hinschreiben, für die Wellenfunktion e hoch ikx ist der Teilchenort maximal unbestimmt. Alternative Wellenpakete und Sie haben jetzt eben die Wahl, Sie können entweder viele unterschiedliche Impulswerte zulassen oder den Ort genauer bestimmen und diese Ungenauigkeit in Impuls oder Ort, geschrieben als Delta P und Delta X, kann man zusammenfassen als Delta P mal Delta X ist größer gleich als zum Beispiel h quer halbe, ist so eine übliche Abschätzung. Und das ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Können Sie dazu noch was fragen? Ja, bitte. Wenn Ihr Teilchen an jedem Ort einer gewissen Strecke mit gleicher Wahrscheinlichkeit vorkommt und Sie machen diese Strecke unendlich lang, dann ist die Wahrscheinlichkeit an jedem Ort eben auch unendlich klein. Wenn Sie aber die unendlich kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit über eine unendliche Länge integrieren, kommt wieder 1 raus. Das heißt, irgendwo ist Ihr Teilchen. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen, wenn Sie Ich weiß nicht, wenn Sie so einen Kreidewagen zum Fußballplatz markieren nehmen, wo Sie so die Linien ziehen, ja? Sie haben einen gewissen Anteil an Farbe in diesem Wagen und fahren jetzt mit dieser Farbe über, sagen wir mal, 100 Meter. Dann haben Sie eine gewisse Dichte von diesen Teilchen auf diesen 100 Metern. Wenn Sie aber mit diesem Wagen unendlich weit fahren, wie viel Farbe bleibt dann pro Zentimeter Strecke? Ja? Rechnerisch nichts mehr. Und das ist der Grund, warum wir hier dieses L einführen und sagen, wir fahren mit unserem Kreidewagen eben eine Strecke L und machen die dann im Schluss ganz lang. Also es ist ja ein mathematischer Trick, um dieses Problem der Nichtnormierbarkeit auf unendlicher Strecke zu umgehen. Kannst du da oben bitte? Ja? Die Frage war, wie kommt man jetzt auf Delta P mal Delta X größer gleich H quer halbe? Also was Sie gesehen haben sollten schon mit meiner sehr qualitativen Darstellung ist, je genauer Sie x angeben, also je kleiner Sie Delta x machen, desto ungenauer werden Sie in p, also desto größer wird Delta p. Und jetzt müsste man mathematisch sich angucken, wie unterschiedlich muss ich den Impuls machen, um im Ort eine gewisse Genauigkeit zu erreichen. Ich gebe Ihnen dazu die Antwort. Die Verteilung im Ortsraum ist verknüpft mit der Verteilung im Impulsraum über die Fourier-Transformation. Und Sie haben ein großes Glück, dass am Freitag der Martin Spitzbart die Fourier-Transformation einführen wird. Und wenn Sie dann sich angucken, wie groß diese Ungenauigkeiten sind, dann ist das das Ergebnis, was rauskommt. Das werden wir aber, glaube ich, so genau gar nicht diskutieren. Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle. Sie finden in der Literatur, in Ihren Lehrbüchern hier oft auch irgendwelche anderen Zahlen. Also zum Beispiel statt H quer halbe, zum Beispiel H quer Viertel oder sowas. Das liegt an folgenden Problemen. Delta X und Delta P ist nicht so besonders genau definiert. Wenn Sie über x zum Beispiel die Aufenthaltswahrscheinlichkeit skizzieren wollen, und die sieht zum Beispiel so aus, dann würden Sie jetzt sich fragen, was ist denn jetzt Delta x? Das könnte man zum Beispiel definieren als halbe Breite auf halber Höhe oder sowas. Oder man könnte es als ganze Breite auf ganzer Höhe. Oder man könnte es als die Breite, bei der die Intensität auf 10% abgesunken ist, definieren. Und je nachdem, wie Sie hier Delta X definieren, kommt natürlich hier ein anderer Wert raus. Da aber H quer halbe sowieso schon eine ziemlich kleine Zahl ist, kommt darauf dann auch nicht mehr an. Gut, was kommt bei Ihnen als nächstes heute? OC mit Valentin Wittmann. Ja? Super, da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis Freitag.